HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
Einige Menschen leiden unter dem sprichwörtlichen Herbstblues. Die Symptome unterscheiden sich zunächst nicht von denen einer klassischen Depression. Die Winterdepression kann sich auch zu einer längerfristigen Depression entwickeln.
Wie ist denn Ihr persönliches Novembergefühl?
Ich brauche die Sonne, um aktiv zu sein. Aber die Dunkelheit, die zieht einen schon ein wenig runter. Dieses Grau in Grau, das ist nicht schön.
Das ist ganz schön schlecht, denn dann kommt das so über mich. Jetzt wird es immer dunkler und dunkler. Also das setzt mir schon ganz schön zu.
Ja, bei dem Wetter schlecht.
Trist, grau, regnerisch, schrecklich.
Mir geht's immer schlechter, wenn es draußen schlechtes Wetter ist. Ich brauche die Sonne, ich muss raus können. Das fehlt mir im Winter. Also das merke ich schon ganz stark.
Es ist so wenig hell draußen. Morgens, wenn ich zur Arbeit gehe, ist dunkel. Nachmittags, wenn ich von der Arbeit komme, ist dunkel. Eigentlich kriegt man von dem Tag immer nur dunkel mit.
Ich bin müde, ich friere und so wie so ja, depressive Schübe würde ich jetzt nicht sagen, aber schon eine Melancholie auf jeden Fall.
Wieder dunkel. Nun ist er wieder da, der, wenn man mal vom Januar absieht, unbeliebteste aller Monate, der November. Nach der Umstellung der Zeit werden die Tage spürbar kürzer, der Himmel bleibt grau und vielfach nass und durch die Ritzen weht ein kalter Wind. Die Freuden des Winters mit Schnee und Eis sind noch fern. Was kann man tun, wenn alle maulen über das schlechte Wetter, die Kälte, die Dunkelheit? Lieber nicht einstimmen in den Chor der Meckerer. Man lebt vermutlich nur einmal und da wird man sich doch nicht von ein bisschen mehr Dunkelheit und etwas weniger gutem Wetter die Laune verderben lassen. Man kann jeder Jahreszeit etwas abgewinnen. Jeder Monat hat seinen besonderen Reiz, sogar der November. Wieder den November Blues, so haben wir die Sendung heute an diesem 1. November überschrieben. Der November fing ja eigentlich gut an. Wir hatten eine Stunde länger Wochenende, womit wir aber schon wieder mittendrin wären, in einem Streitthema, das noch lange nicht gelöst ist. Die Zeitumstellung. Zweimal im Jahr alle Uhren umstellen, das soll in der EU eigentlich wieder abgeschafft werden. Aber dann ist die Frage, welche Zeit man dann durchlaufen lässt. Die Winterzeit oder die Sommerzeit? Es wurde schon viel beraten, ein Ergebnis hat man noch nicht. Wer über die Zeitumstellung nachdenkt, der muss viel Zeit mitbringen.
Stefan de Keersmaeker ist Sprecher der EU-Kommission in Brüssel und er wirkt meistens auch bei kniffligen Fragen gut gelaunt. Die Frage nach der halbjährlichen Zeitumstellung ist weniger knifflig als lästig, weil sie in regelmäßigen Abständen immer wieder kommt. De Keersmaekers Antwort:
I will repeat what I said 6 months ago when I got that question. And 6 months ago I repeated what I said the 6 months before.
Ich wiederhole, was ich vor einem halben Jahr darauf geantwortet habe. Und das war das, was ich 6 Monate zuvor sagte. Nämlich, die Kommission hat im September 2018 vorgeschlagen, die Zeitumstellung zu beenden. Das Europäische Parlament hat das 2019 bekräftigt. Jetzt liegt der Ball im Feld der Mitgliedstaaten.
Dabei wirkte der frühere Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker doch so entschlossen, als er vor gut 3 Jahren erklärte:
Die Menschen wollen das, wir machen das.
Juncker stützte sich dabei auf die Ergebnisse einer Online-Befragung vom Sommer 2018. Rund 1% der EU-Bevölkerung hatte mitgemacht. Die meisten Antworten kamen aus Deutschland. Das Ergebnis: 84% wollten die Zeitumstellung abschaffen. Trotzdem wird weiter an der Uhr gedreht. Hat der damalige Kommissionschef zu viel versprochen? Nein, sagt der zuständige SPD-Europaabgeordnete Ismail Ertug.
Wenn natürlich ein Wunsch der Bürgerinnen und Bürger da ist, dann muss die europäische Ebene dem entsprechen. Und so gesehen war das nach meiner Auffassung nichts Falsches. Da hat er, glaube ich, den Mund auch nicht zu voll genommen. Wie ich immer so sagen pflege, das größte Problem der Europäischen Union sind deren Mitgliedstaaten. Und an diesem Beispiel sieht man auch, warum ich das meine.
Die jetzige Umstellung sollte wirklich die letzte sein, hat das Europäische Parlament verlangt, mit 2/3 Mehrheit bei der Abstimmung vor gut 1,5 Jahren. Auch der CDU-Abgeordnete Peter Liese meint:
Mein Rat an alle, die frustriert sind, an die Bundesregierung schreiben und an die anderen Regierungen. Denn das Problem liegt nicht im Europäischen Parlament, sondern liegt bei den nationalen Regierungen.
Aber die sind sich nicht einig. Soll sich gar nichts ändern? Das wollen Griechenland und Zypern. Oder soll für alle dauerhaft Sommerzeit gelten oder Normalzeit, also Winterzeit? Je nachdem würden Staaten an den Rändern der mitteleuropäischen Zeitzone im Winter erst am Vormittag Licht sehen, während es bei anderen im Sommer kurz nach Mitternacht schon wieder hell würde. Die Alternative, jedes Land dreht für sich an der Uhr. Die Folge wäre ein Flickenteppich mit großen Problemen für Grenzpendler, Bahn- und Flugverkehr. Das will auch niemand. Der Sozialdemokrat Ertug:
Es gibt Länder, die haben überhaupt kein Interesse daran, das zu verändern, weil es da letztendlich ganz gut funktioniert. Es gibt aber auch Länder, die sagen, naja, wie im Norden zum Beispiel, wir brauchen die Winterzeit, damit es zum Beispiel im Winter früher hell wird.
Seit 25 Jahren stimmen sich die EU-Staaten bei der Zeitumstellung aufeinander ab. In Deutschland wurde die Sommerzeit 1980 eingeführt, mit dem Ziel, Energie einzusparen. Das wurde nicht erreicht. Außerdem klagen manche über gesundheitliche Probleme durch die Umstellung. Der CDU-Politiker und Arzt Liese:
Man sollte es nicht dramatisieren, nicht jedes gefühlte Problem mit der Zeitumstellung ist auch ein ernsthaftes medizinisches Problem. Aber es gibt viele Menschen, die ohnehin schlecht schlafen und die darüber berichten, dass das in den Tagen nach der Zeitumstellung noch mal schlimmer ist. Und das wiederum führt nachgewiesenermaßen zu einer Steigerung zum Beispiel von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Wann und wie das Thema im Rat der Mitgliedstaaten behandelt werden soll, ist derzeit offen, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Europas Bürgerinnen und Bürger werden also trotz aller Appelle weiter halbjährlich an der Uhr drehen.
Jakob Meyer in Brüssel über den Dauerstreit zur Zeitumstellung. Kein Ende absehbar. Die Zeitumstellung bleibt uns wohl noch sehr lange erhalten. Es ist unwahrscheinlich, dass man in absehbarer Zeit zu einer neuen gemeinsamen Lösung kommen wird in Brüssel. Die gesundheitlichen Aspekte, die wollen wir nochmal vertiefen. Es gibt einen Zweig der Gesundheitspsychologie und der Medizin, der sich mit den Auswirkungen von Licht auf unser Wohlbefinden befasst. Denn unser Körper funktioniert nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit gleich. Wir haben Phasen erhöhter Leistungsbereitschaft und Phasen, wo wir einfach Ruhe brauchen. Das wird alles hormonell gesteuert und diese Steuerung hängt stark davon ab, wie viel Helligkeit wir abbekommen. Die Zeitumstellung ist also relevant für unseren Biorhythmus. Professor Thomas Kantermann ist Chronobiologe, so nennt man solche Forscher. Und Herr Professor Kantermann, jetzt, wo wir eine Stunde mehr Wochenende hatten, eine Stunde mehr Zeit zu schlafen, da müssten sich doch alle prima fühlen mit der Zeitumstellung.
Das dürfen Sie für die Mehrheit der Bundesbürger oder der Weltbevölkerung beziehungsweise alle, die diese Uhrumstellung mitmachen, das dürfen wir auch behaupten, dass sich die Mehrheit jetzt besser fühlen wird. Zumindest ist ja der Tag eine Stunde länger gewesen, insofern, dass wir eine Stunde zurückgestellt haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag und so mindestens eine Stunde mehr Schlaf hatten.
Trotzdem gibt es ja immer viel Kritik an dieser Zeitumstellung. Die Abschaffung wird teilweise gefordert. Ist das dann eher für die Umstellung auf die Sommerzeit relevant?
Ja, man muss jetzt dazu ein klein bisschen ausholen, dass man erstmal sich bewusst machen muss, dass es Sommerzeit nicht gibt. Der Begriff der Sommerzeit ist eine reine Erfindung. Es ist insofern eine Erfindung, eine Kunstzeit, die im Vergleich zur Standard-Normalzeit, die dann unserer Zeitzone entspricht, um eine Stunde verschoben ist in Richtung Osten. Von daher ist jegliche Diskussion weg mit der Zeitumstellung oder der Uhrumstellung und zweitens, wir bleiben dann bei der Standardnormalzeit, also die Zeit, die wir jetzt heute haben und nicht die, die wir noch am Freitag oder am Samstag hatten.
Aber viele Menschen genießen es eigentlich, dass es im Sommer durch diese künstlich eingeführte Sommerzeit dann eben abends länger hell ist. Was ist daran aus chronobiologischer Sicht schlecht?
Dadurch, dass wir uns vorgaukeln, wir würden nichts ändern, aber eben nur vorgaukeln, weil wir die Uhren umstellen, heißt das ja de facto, wir stehen eine Stunde früher auf. Dadurch, dass wir eine Stunde früher aufstehen aufgrund der Uhrumstellung, kommen wir kollektiv in einen Schlafmangel, der dann 7 Monate anhält. Also alle, die sowieso schon einen Wecker brauchen, um pünktlich bei der Arbeit zu sein, die müssen ja noch eine Stunde zusätzlich früher raus und akkumulieren dadurch noch mehr Schlafmangel.
Aber wir gehen ja auch dann früher ins Bett durch die Zeitumstellung.
Ja, das tun wir nicht wirklich, weil jetzt kommt nämlich der zweite Hammer rein. Unsere innere Uhr, die reagiert auf das Licht, auf das Sonnenlicht, auf das Tageslicht. Und wenn wir jetzt abends mehr Licht haben und länger wach bleiben, dann gehen wir nämlich später ins Bett. Es ist tatsächlich so, dass unsere innere Uhr sich nach der Sonne regelt. Und wenn wir abends jetzt mehr Licht haben, werden wir später. Das heißt, wir haben zwei Effekte, die hier zusammenkommen. Wir gehen später ins Bett, wir verschieben uns in die Nacht hinein und stehen gleichzeitig morgens früher auf. Und das ist etwas, was für ganz viele Menschen biochemisch toxisch wird und dann mit gesundheitlichen Störungen einhergeht.
Welche Störungen können das sein? Gewöhnen wir uns denn nicht schnell um?
Ja, scheinbar nicht, zumindest nicht die Masse, weil es gibt Experimente aus Ländern Russland, Großbritannien, die Teile auch der USA, die mehrere Jahre eine Dauersommerzeit ausprobiert haben. Also tatsächlich ein ganzes Jahr lang oder 2-3 Jahre lang die Sommerzeit beibehalten haben und gezeigt haben, die Menschen sind verstimmter. Es gibt mehr Verkehrsunfälle, die Depressionsleiden gehen hoch. Und wir wissen heute, dass die akuten Effekte durch die Sommerzeitumstellung, also die dann im Frühjahr auftreten, mit mehr Herzinfarkten einhergehen, mehr Schlaganfälle einhergehen, dass selbst so Dinge, an die man gar nicht denkt, dass selbst die Leistungsfähigkeit der Menschen an den Börsen eingeschränkt ist. Also die Verlustraten gehen rauf in den Tagen nach der Umstellung im Frühjahr. Also eine ganze Reihe an Punkten, die uns zeigt, dass das Schlafproblem, das wir ja gesamtgesellschaftlich sowieso schon sehr breit haben, dadurch, dass viele einen Wecker brauchen, durch diese Umstellung auf diese künstliche Sommerzeit noch verschärfen. Das ist einfach für Millionen von Menschen das i-Tüpfelchen eines sowieso schon unstetigen Lebenswandels. Und das gehört tatsächlich abgeschafft.
Können wir denn in der Winterzeit, wo wir ja jetzt gefühlt heute eben den Eindruck haben, wir haben eine Stunde gewonnen und es ist ja länger dunkel, können wir da was aufholen an Schlaf? Sollten wir da dem Bedürfnis, mehr zu schlafen, auch nachgeben?
Wir müssen uns das so vorstellen, dass wir als Menschen, wie alle anderen Tiere auf diesem Planeten, uns saisonal anpassen. Wir schlafen in den Wintermonaten ein bisschen mehr, als wir das im Sommer machen. Das ist biologisch verankert. Das sollte auch so sein. Und dadurch, dass wir in der Normalzeit leben, haben unsere Körper mehr Möglichkeit, dieser jahreszeitlichen Anpassung zu folgen. Also das heißt, wenn ich müde bin, schlichtweg, sollte ich dem auch nachgeben. Also wir haben dann in den Wintermonaten noch ein höheres Schlafbedürfnis und sollten das auch nicht unterdrücken und meinen, das Sommerprogramm da weiterfahren zu müssen, sondern realisieren, dass wir, genau wie alle anderen Tiere auch, in eine Umwelt eingebettet sind, die uns eben mitbestimmt.
Ein bisschen Winterschlaf kann uns also nicht schaden. Haben wir denn die Möglichkeit, durch Hormongabe zum Beispiel, es gibt ja so Melatonin-Schlafsprays und solche Geschichten, haben wir eine Möglichkeit, unseren Körper da quasi ein bisschen auszutricksen oder ihm zu helfen?
Kann ich keineswegs empfehlen, zu solchen Mitteln zu greifen, ob es Melatonin ist oder tatsächliche Schlafmedikamente, lassen Sie Ihre Finger davon. Wenn Sie merken, Sie kommen nicht rein in den Schlaf, Sie wachen regelmäßig auf in der Nacht, Sie schlafen nicht durch oder Sie wachen zu früh auf oder Sie merken, dass Sie völlig unausgeschlafen sind und überhaupt nicht durch den Tag kommen, ohne tagsüber noch zu schlafen, dann heißt es tatsächlich mal einen Termin beim Hausarzt machen und das einfach mal globaler abchecken zu lassen. Für die Allgemeinbevölkerung sind wir jetzt nicht im Sinne der Pathologie unterwegs und da sollten Sie die Finger von Melatonin und sonstigen Dingen lassen. Es funktioniert bei bestimmten Umständen, es ist aber nicht für die Masse geeignet und vor allem muss man auch aufpassen, zwei Dinge. Das eine, es ist nicht immer drin, was auf den Verpackungen draufsteht und vor allem müssen wir aufpassen bei Kindern und Jugendlichen, wo es Hinweise gibt, dass es dort zu Entwicklungsstörungen kommt, wenn sie solche Präparate regelmäßig einnehmen. Also tatsächlich Finger weg davon.
Sagt der Chronobiologe Professor Thomas Kantermann. Vielen Dank. Alles nicht so einfach mit unserem Schlaf-Wach-Rhythmus. Schlechter Schlaf ist leider weit verbreitet unter den Deutschen. 11% der Frauen und 8% der Männer geben an, Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen zu haben. Und man hat auch Zahlen darüber, wann die Menschen so schlafen gehen und wann sie wieder aufstehen. Die meisten Deutschen gehen zwischen 23 und 0 Uhr ins Bett. Sehr viele stehen dann schon gegen 6 Uhr wieder auf. Durchschnittlich braucht der Mensch aber etwa 8 Stunden Schlaf. Da muss man kein Rechenkünstler sein, um festzustellen, viele Menschen schlafen eher zu wenig im Alltag. Und das nicht nur im November. Also, wie Professor Kantermann sagt, ruhig dem Schlafbedürfnis nachgeben, wann immer es geht. Am besten ohne Hilfsmittel und gerade im November. Wieder den November-Blues. Der Herbst hat seine ganz eigenen Qualitäten. Es gibt nicht nur trübe Tage und Blätterrauschen im Wind, das ist auch ein durchaus schönes Geräusch. Rainer Maria Rilke hat das berühmte Gedicht Herbsttag geschrieben, das wir in dieser Sendung natürlich hören möchten. Es geht um den Rückzug, um eine weniger fruchtbare und weniger kommunikative Phase, aber es ist dennoch, wie ich finde, kein trauriges Gedicht.
Herr, es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren und auf den Fluren lass die Winde los. Befiehl den letzten Früchten voll zu sein. Gib ihnen noch 2 südlichere Tage. Dränge sie zur Vollendung hin und jage die letzte Süße in den schweren Wein. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben und wird in den Alleen hin und her unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
Wieder den November-Blues, die letzte Süße, die brauchen wir jetzt. In der Türkei ist es im Herbst zwar noch nicht wirklich kalt, je nachdem, ob man sich mehr im Süden oder mehr im Norden des Landes aufhält. Der Herbst hält dort ein farbenprächtiges Schauspiel bereit, die lila Blüten des Safrans. Die können jetzt geerntet werden, denn Safranblüten mögen es kühl. Spanien und Iran sind die größten Produzenten von Safran, die alleine mehr als 80% der Welternte einbringen. Die gesamte Jahresproduktion von Safran beträgt ca. 300 Tonnen. Das ist ja nicht so viel. Und warum Safran nur in sehr kleinen Mengen verkauft wird meistens, das liegt daran, dass er eben so teuer ist. Und das wiederum liegt daran, dass man sehr viele Blüten braucht, um eine ordentliche Menge des Gewürzes gewinnen zu können. Man benötigt etwa 150.000 Blüten für 1 Kilogramm getrockneten Safran. In der Türkei ist die Anbaufläche zwar vergleichsweise klein, aber die Qualität ist dort super. Unsere Korrespondentin Karin Senz war bei einem Safranproduzenten in einem Ort in Anatolien, der das Gewürz im Namen hat, Safranbolu. Für diese Region ist der November eine tolle Jahreszeit.
Die zartlila Felder von Safranbolu leuchten unter der Herbstsonne. Fatma Erdenis hat sich mit anderen Pflückerinnen am frühen Morgen zwischen den langen Erddämmen verteilt. Sie beugt sich in ihrer geblümten Stoffhose und dem orangenen Pulli über die Blüten.
Wir knipsen sie praktisch mit den Fingernägeln ab. Das ist nicht schwer, man muss nur wissen, wie es geht.
Safrankrokus braucht nachts um die 8 Grad, dann blüht er und Fatma kann ihn ernten. Eine lila Blüte nach der anderen wandert in ihren kleinen Weidenkorb. Die Finger der 52-Jährigen sind ganz gelb.
Das kommt von der Blüte, da verfärben sich die Finger. Aber mit Seife oder mit Waschmittel geht's wieder ab. Wir machen das gerne, nur unser Rücken tut schon weh, weil wir ja immer gebeugt sind. Da müssen wir uns zwischendurch schon mal strecken.
Die Pflückerinnen kommen alle aus der Umgebung, erzählt Ismail Yilmaz. Ihm gehören die Felder.
Die Blumen kann man nicht maschinell pflücken. Ich habe mir im Netz einige Maschinen angeschaut. Da würden auch die grünen Blätter mitgepflückt. Durch sie nährt sich aber die Zwiebel. Nur wenn wir die aus der Erde rausholen müssen, setzen wir Maschinen ein.
Das funktioniert dann ähnlich wie bei der Kartoffelernte, erklärt der 50-Jährige. Seine Hände spielen mit einer Blüte. Als sie ihm auf die Erde fällt, hebt er sie ganz schnell wieder auf.
Wir lieben diese Blume. Dazu kommt, dass dieses Produkt für uns sehr wertvoll ist. Wir hegen die Blumen wie unsere Kinder.
Dabei geht's vor allem um die 3 roten Stempel. Sie machen den echten Safran aus. Und die Enden davon sind am wertvollsten, sagt er, während er sachte mit den Fingern drauftippt.
Für 1 Gramm Safran braucht man mindestens 100 Blüten. Der Preis fürs Gramm liegt bei uns bei 5 Euro.
Rechnet Ismail Yilmaz vor. Er ist der größte von den rund 50 Safranproduzenten in der Region. 2015 hat er damit angefangen, ohne große Ahnung. Dann kam eine Firma auf ihn zu, die seinen Safran weltweit vertreiben wollte. Die hat mit Professoren zusammengearbeitet, die ihm Tipps gegeben haben.
Die haben mir gesagt, was ich falsch mache. dass die Zwiebel nicht viel Wasser braucht. Dadurch würde nur die Erde hart und das Pflücken der Blüten schwieriger. Außerdem würde die Qualität nachlassen. Dann haben wir angefangen, die Krokusse mit getrocknetem Kuhmist als Dünger auf kleine Erddämme zu pflanzen. Die Qualität hat sich schnell verbessert. Der Safran war aromatischer. Ab da haben in Safranbolu alle so gepflanzt.
80% seiner Ernte gehen inzwischen ins Ausland, vor allem nach Katar, Kuwait und Bahrain. Iran ist zwar der bekannteste Safranproduzent, aber hier sei die Qualität besser, sagt Yilmaz ganz stolz, während er wieder, diesmal vorsichtig, mit der Blüte spielt. Immer wieder leeren die Pflückerinnen ihre Weidenkörbe neben ihm in größere schwarze Plastikkörbe. Die gehen zu Familien im Ort. Abends sitzen sie zusammen und trennen die roten Stempel, die gelben Staubblätter und die lila Blütenblätter voneinander, erklärt der Firmenchef.
Eine 3- bis 4-köpfige Familie kann an einem Abend nur bis zu 2 Kilo Blüten bearbeiten. Dafür bezahlen wir sie. Wir haben also Personalkosten. Darum ist Safran auch teuer.
In seiner kleinen Halle neben den Feldern verkauft er alles Mögliche aus Safran, beziehungsweise Safranblütenblättern oder aus den Staubblättern. Massageöl, Cremes, das typisch türkische Kolonia-Duftwasser oder auch Safran-Nudeln. Fatma Erdeniz hat sich durch die nächste Reihe Safran-Krokusse durchgearbeitet. Auch sie liebt das gesunde Gewürz. Sie schwärmt.
Ich mag die Marmelade davon. Man kann Safran aber auch in den Honig geben oder Reis und Teigwaren. Wir tun's fast überall rein.
Auch wenn sie zur Erntezeit im Oktober und November praktisch den ganzen Tag mit Safran zu tun hat, über hat sie ihn noch lange nicht.
Die Safranernte hat begonnen in der Türkei in Safranbolu. Simon Horn ist Koch und Chef des Restaurants Margarete in Frankfurt. Guten Abend, Herr Horn.
Einen schönen guten Abend, hallo.
Wo machen Sie überall Safran dran?
Oh, tatsächlich auch eine ganze Menge Sachen, weil Safran einfach sehr vielseitig ist. Also mein Lieblingsthema ist Risotto mit Safran. Das ist auch ein absoluter Klassiker. Den kennen sicher auch viele, die hier gerade zuhören. Das Risotto alla Milanese. Mhm. Aber auch ansonsten finde ich, es passt hervorragend gut zu Süßspeisen, zu Kuchen. Zum Beispiel den Käsekuchen mit Safran. Sehr lecker jetzt um die Jahreszeit.
Wir haben gehört, süß und salzig, beides geht. Es gibt sogar Safranmarmelade. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Wie würden Sie denn den Geschmack von Safran beschreiben?
Also Safran ist einfach ein unglaublich intensiver Geschmack und vor allen Dingen auch schon Geruch. Und ehrlicherweise polarisiert es auch so ein ganz bisschen. Es gibt Menschen, die mögen es überhaupt nicht. Ist selten, aber gibt's. Und ich finde gerade diese Mischung aus so einem leicht erdigen, ein bisschen so eine leichte Meeresbrise ist mit drin. Und dann, wenn man an was Rostigen riecht, das kommt auch noch mit dazu. Also so eine leichte Rostnote ist mit dabei.
Das klingt jetzt nicht ganz so attraktiv, ehrlich gesagt, fürs Essen.
Naja, wenn man über diese Gerüche und Geschmacke redet bei Wein und Essen, da kommt es oft dann zu so witzigen Vergleichen. Und tatsächlich hat Safran eine leichte Rostnote. Ja.
Nun wird er im November geerntet, um diese Zeit jetzt. Ist das ein Gewürz, was auch eine Wirkung hat, dahingehend, dass es einen irgendwie glücklich macht?
Also ich finde schon, vor allen Dingen, weil Safran eben ganz besonders toll bei Gerichten mit einem ganz ordentlichen Fettanteil am Start ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ans Risotto denke, an den Käsekuchen oder auch an eine Creme Brûlée oder es passt ganz toll zu Hühnchen, das sind alles Sachen, wo einfach dieser Duft, dieses Parfümhafte vom Safran unglaublich gut transportiert wird, auch bei Schmorgerichten, und das ist einfach die perfekte Jahreszeit jetzt. Im Grunde kann man eigentlich sagen, so wie er aussieht, in diese Zeit gehört er auch, in diese goldgelbe, fast schon ins Braun gehende Jahreszeit, Herbst.
Das ist jetzt so eine Jahreszeit, wo die Leute auch Lust auf gutes Essen haben, also noch mehr als im Sommer. Man möchte natürlich immer gut essen, aber man hat eben Lust auch auf was durchaus Kalorienreicheres, darf da sein. Was kochen Sie im November, um diese Bedürfnisse in der dunklen Jahreszeit zu befriedigen?
Also klar, als allererstes muss ich da immer an eine gute Suppe denken. Gerade jetzt zum Beispiel heute das Wetter, wo man nicht weiß, was für eine Jacke soll ich anziehen. Erst regnet es, dann ist Wind, dann ist doch noch mal kurz warm. Das finde ich einfach perfekt, um verschiedene Suppen und Eintöpfe zu machen. Und das ist auch immer so, gerade auch als Vorspeise von einem kleinen Menü unglaublich befriedigend. So, man hat was Warmes im Magen und man merkt, wie sich alle Gemüter beruhigen. Also das so mal ganz vorneweg. Dann zum Beispiel ist aber auch toll jetzt der Feldsalat, wenn man einen Feldsalat mit einem warmen Dressing macht. Also normalerweise ist es ja ein bisschen so gegen den Reflex, eine warme Salatsoße zu verwenden. Aber das ist zum Beispiel auch was ganz Feines und lässt sich auch mit Safran gut verfeinern.
Der Safran spielt ja wirklich überall eine Rolle. Was haben Sie, Sie müssen sich ja auch immer was überlegen, was Sie anbieten. Was ist so für Sie etwas, was Sie mit dem November verbinden?
Also ich liebe vor allen Dingen diese ausgedehnten Spaziergänge durch den Wald und den Geruch im Wald und in der Natur, wenn man jetzt um diese Jahreszeit rausgeht. Und man merkt so, dass da vielleicht noch die letzten Pilze unterwegs sind. Und das, finde ich, ist wirklich so, ja, das Bemerkenswerte an diesem Herbst. Die Blätter fallen runter und man lässt den Sommer dahin gehen. Und auch da zum Beispiel ist es total schön, wenn man ja einfach was Warmes zu essen dabei hat. Also das macht man viel zu selten. Einen schönen Waldspaziergang in der Natur und dann vielleicht eine heiße Suppe oder einen Eintopf dabei haben und dann draußen im Freien auf der Bank essen und auf einmal wird einem warm und man merkt, ist gar nicht so schlimm, dass der Winter jetzt kommt. Genau.
Man muss also nicht unbedingt Tee in die Thermoskanne füllen, das kann auch eine Suppe sein.
Auf jeden Fall.
Sie haben mir vorhin, da haben wir schon mal kurz gesprochen, verraten, dass es für Sie ganz wichtig ist, dass man Gerichte kocht, mit denen man etwas Angenehmes verbindet.
Oh ja, auf jeden Fall. Also der Gedanke, was hilft denn gegen so einen November-Blues? Ich finde vor allen Dingen eben Gerichte zubereiten oder sich vielleicht auch von den Liebsten kochen lassen, an die man einfach unglaublich schöne Erinnerungen hat. Vielleicht ist es so, der leckere Lammbraten aus dem Sommerurlaub kann sein oder einfach ja Dinge, an die man denkt und sich dann einfach warm fühlt und sich freut. Und vor allen Dingen auch sehr wichtig und empfehlenswert, das zusammen zu machen. Also sich einfach mal abends eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit zu nehmen und zusammen was zu Abendessen zu machen und sich danach hinzusetzen und das zu genießen. Da ist einfach dieser Herbst und Winter ideal dafür.
Man sagt ja immer, Nudeln machen glücklich. Können Sie das bestätigen?
Das stimmt. Ja? Auf jeden Fall. Also leckeres Essen macht ja grundsätzlich mal glücklich. So. Und natürlich, also gerade jetzt so diese Kombination aus Kohlenhydraten, also Nudeln und dann in der Regel ist da ja auch noch ein Haufen Käse und Olivenöl mit im Spiel. Mhm. Das lässt sich nicht leugnen, das macht glücklich. Ja.
Da kann man nichts verkehrt machen. Nein. Was ist Ihr Lieblingsrezept für den November? Bringen Sie uns doch mal auf eine Idee, was wir auch vielleicht zu Hause nachkochen können.
Also wie schon gesagt, ich finde ein Risotto unglaublich vielseitig und sehr toll für diese Jahreszeit, zumal man nicht nur aus Arborio-Reis dieses Risotto kochen muss, sondern man kann zum Beispiel auch Dinkelreis nehmen. So machen wir das hier in der Margarete auch. Wir haben einen Biobauernhof gefunden in der Rhön, aber es gibt es mittlerweile auch von vielen Höfen, nicht nur vom Biohof Mai. Das ist also Dinkel geschliffen wie Reis und daraus lässt sich wunderbar ein Risotto zaubern. Also das geht mit vielen Getreidesorten und dann hat man eben auch noch diesen regionalen Aspekt mit drin, dass das nicht irgendwie quer durch die Gegend gefahren wird, sondern man was aus der Nähe hat. Und die Variationen sind halt schier unendlich. Man hat eine schöne Gemüsebrühe da, für die, die vegetarisch mögen, oder eben eine Hühnerbrühe und kann dann daraus mit ein paar Zwiebeln, die man in einen kleinen Topf gibt mit etwas Olivenöl, dann den Reis andünstet, die Brühe angießt, ein wunderbares Risotto zaubern, was man auch sehr schön, wie gesagt, mit Safran abrunden kann und dann am Ende glasierte Hühnerleber drauflegen mit etwas Knoblauch, ein bisschen Honig oder schöne gebratene Pilze. Also da ist einfach sehr, sehr viel möglich. Und was ich ja super finde, ist statt Parmesan einen sehr guten gereiften Bergkäse.
Da macht man auch noch die Region glücklich, wenn man aus der Nähe was besorgt wie den Dinkelreis. Simon Horn, ganz herzlichen Dank für diese Eingebungen. Da sieht man den November doch mit ganz anderen Augen. 1861 ist der deutsche Dichter Georg Britting geboren und er hat, wie Goethe auch, ein Gedicht mit dem Titel Herbstgefühl geschrieben. Das hören wir jetzt.
Herbstgefühl. Tiefblaue Trauben hängt der Herbst vors Haus. Die Kürbisse im goldenen Lichte warten, dass man sie holt und räkeln sich im Garten. Der Brunnen glüht, Es sieht sein Wasser aus, als sei es Wein, bestimmt zu Fest und Schmaus und jedem Glück. Am Himmel zieht's mit zarten, befiederten Gewölken weit hinaus. Wo gehen sie hin, die unnennbaren Fahrten? Bescheide dich, begnüg dich zuzusehen. Ein Krug mit Wein ist vor dich hingestellt. Daneben liegt ein Buch, was willst du mehr? Lies einen Vers und lass die Wolken wehen. Hör es gelassen, wie der Apfel fällt ins hohe Gras. Noch ist der Krug nicht leer.
Den November-Blues, HR2 Kultur der Tag. Je nördlicher man kommt, desto weniger Tageslicht gibt es im Herbst und Winter. Das heißt, die Skandinavier müssen sich was einfallen lassen, um in der dunklen Jahreszeit nicht in einem Stimmungstief zu versacken. Vielleicht können wir uns da was abschauen. Randy Häusler hat lange in Stockholm gelebt und hat uns vor ein paar Jahren schon von ihren Strategien erzählt, mit der langen Dunkelheit klarzukommen. Ein bisschen Strandfeeling kann man sich im Norden holen, auch im November. Das ist auch nötig, denn auch die Dänen, Schweden, Norweger und Grönländer brauchen Licht für ihren Biorhythmus und ihr Wohlbefinden. Die dunkle Wand muss weg.
Hallo, Welt? Hallo, ist da jemand? Möchte ich manchmal rufen, wenn vor meinen Wohnungsfenstern wieder diese Mauer aus totaler Dunkelheit steht. Und das tut diese Mauer zu dieser Jahreszeit nun mal fast die ganze Zeit. Zwischen 9 Uhr am Morgen und 15 Uhr am Nachmittag ist es einigermaßen hell hier in Stockholm, wenn man Glück hat. Aber da bin ich bei der Arbeit. Meine Freizeit findet hier im schwedischen Winter komplett im Dunkeln statt. Das führt zu Unterversorgung. Diagnose: Sonnenlichtmangel. Was also tun? Mit den Jahren habe ich mir ein paar Kniffe angewöhnt. Der erste war ein beherzter Griff ins Portemonnaie, nämlich: Ich habe mir eine Jahreskarte für den hiesigen botanischen Garten gekauft. Man kommt rein ins Gewächshaus, Jacke aus und dann erstmal durchatmen. Ach, die Düfte von all den Blüten, die vielen Farben, die Wärme und vor allem das Licht. Hell, grell, weiß, wunderbar. Es gibt in Stockholm auch das ein oder andere Lichtcafé. Da ist das Prinzip ganz ähnlich, nur bestrahlt werden eben nicht Palmen, Kamelien und Passionsblumen, sondern verkümmerte Schattengewächse wie ich. Ein Käffchen mit der besten Freundin? Gerne, aber bitte nicht bei weniger als 2,1 Kilowatt. Besonders verzweifelte Sonnenhungrige reisen ein paar Stunden mit dem Auto und landen in einem ehemaligen Kuhstall mitten auf dem schwedischen Land. Die Besitzer des Hofes dort haben die Not ihrer Mitmenschen erkannt und haben den Stall in einen Südseestrand verwandelt. Ein paar große, leuchtkräftige Lampen, die das Sonnenlicht imitieren, Sandstrand, Liegestühle und Cocktails. Manchmal komme ich mir als zugewanderte Schwedin trotzdem ein bisschen komisch vor, so verweichlicht, nach dem Motto: Wenig Sonne, naja komm, den anderen macht's ja scheinbar auch nichts aus. Und dann stehe ich da im Frühling im Bus und höre die Leute reden darüber, dass die Sonne wieder da ist, die Dunkelheit weg, endlich, endlich, man hat es mal wieder überstanden. Sagen also auch die, die ihr Leben lang schon hier wohnen. Und da denke ich dann, na gut, der Mensch ist nun mal irgendwie nicht geschaffen für den Winter im Norden der nördlichen Halbkugel. Und zum Glück gibt es ja Gewächshäuser.
Klarkommen mit wenig Sonnenlicht in Skandinavien. Die Schweden haben sich was einfallen lassen, denn auch sie sind nicht geschaffen für die Dunkelheit. Der Mensch ist auch nicht dafür geschaffen, stundenlang in kaltem Wasser zu schwimmen, aber manche machen es trotzdem. Denn was der Mensch liebt, sind Herausforderungen und die kann man sich zu jeder Jahreszeit suchen. Im nächsten Jahr wird André Wirsich 50 und seine bisherige Bilanz als Extremschwimmer, die kann sich sehen lassen. Er gehört zu den wenigen Menschen, die die Ocean 7 gemeistert haben, die Herausforderung, 7 Kanäle auf dieser Welt zu durchschwimmen. Dazu gehören die Straße von Gibraltar, die Cookstraße zwischen Nord- und Südinsel Neuseelands und der Ärmelkanal. Ende August ist André Wirsich als erster Mensch überhaupt von St. Peter-Ording bis nach Helgoland geschwommen. Bei 15 Grad Wassertemperatur, nur in Badehose, nicht mit Neoprenanzug. Hallo, Herr Wirsich.
Ja, guten Abend.
Sie sind uns eingefallen, als wir über Kälte und Dunkelheit nachgedacht haben für diese November-Sendung. Sie sind auch mitten in der Nacht gestartet für dieses langen Streckenschwimmen, kurz nach Mitternacht. Warum das denn?
Ja, das hatte in dem Fall den Grund, dass wir die optimalen Strömungen, also wir, damit, ich bin natürlich alleine geschwommen, aber mein Team, was immer dabei ist, also ich schwimme nicht ganz alleine da draußen rum, ich habe ein Begleitboot, und weil das Schwimmen nach Helgoland halt entsprechend Pionierarbeit war, mussten wir erstmal gucken, wann das optimale oder überhaupt ein machbares Zeitfenster ist, also ob das überhaupt theoretisch möglich ist, darüber zu schwimmen, ob die Nordsee in dem Fall, die ja auch wirklich zu den gefährlichsten Gewässern der Welt gehört, durch diese Wahnsinnsströmung, die man dort hat. Ja, und dabei ist dann halt 0:04 herausgekommen, und dann, ja, dann bin ich halt da los, habe ich losgelegt.
Dann hat es aber doch nicht so ganz hingehauen mit Ihren Strömungsberechnungen, denn eigentlich hatten Sie so ungefähr 15 Stunden eingerechnet. Es sind dann 18 Stunden und 14 Minuten geworden, die Sie gebraucht haben. Wie kommt man damit klar, wenn man merkt, man kommt nicht voran?
Ja, das ist natürlich etwas, da muss man sich mental drauf einstellen, weil so eine Nordsee jetzt in dem Fall oder generell die Meere lassen sich natürlich nicht kontrollieren und interessieren sich auch jetzt nicht für mein konkretes Vorhaben. Also da ist man gut damit bedient, wenn man eine ordentliche Portion Demut annimmt und sich entsprechend einstellt auf die Szenarien, die da kommen. Und ich kannte das natürlich schon mit Strömungen, die gegen einen sind. Das kannte ich schon von den Ocean 7. Ich bin beispielsweise auf Hawaii beim KV Channel geschwommen und auch über 5,5 Stunden auf der Stelle geschwommen. Also das ist dann halt mal der Fall, und dann muss man sich damit arrangieren. Das klappt bei mir aber immer ganz gut.
Mhm. Luftlinie sind das 48,5 Kilometer von St. Peter-Ording bis nach Helgoland. Wenn man die Strömung dann mit einrechnet, da sind Sie ja dann praktisch ins Leere geschwommen, sind aber geschwommen. Wie viele Kilometer sind es dann gewesen?
Ja, also Wolfgang Schmidt, mein Nautiker, hat erst vor 4 Wochen praktisch das ganz genaue, detailliert ausgerechnet. Also 53,2 Kilometer waren es. Wir sind dort auch relativ gerade geschwommen, also hatten wenig Versatz. Das war zum Beispiel in Japan in der Tsugaru-Straße anders. Da ist die Luftlinie 20 Kilometer und ich bin, glaube ich, 46 Kilometer geschwommen. Also da kann das natürlich nochmal deutlich, deutlich mehr werden. Im Ärmelkanal übrigens auch.
Ja. Ja. Was ist das für ein Gefühl, wenn man im Meer schwimmt, im Dunkeln, stundenlang?
Ja, das ist schon speziell, natürlich, ja, auch ein bisschen unheimlich, also es war mir auch nicht so, ja, man weiß ja auch sonst nicht, was unter einem ist, wenn das Meer besonders tief ist zum Beispiel, dann ist es einfach nur blau, auch tagsüber, aber ich fand das toll, weil wir hatten in der Nordsee, an der Nacht, an der ich geschwommen bin, auch dieses Meeresleuchten, also diese Biolumineszenz, wo das Meer, das Nordseewasser dann oben an der Oberfläche durch diese Bakterien dann so leicht bläulich aufleuchtet. Und dazu hatte ich noch so ein paar Quallen als Begleitung, die dann, wenn man die berührt hat, dann leuchteten die so grün auf. Also das war einfach fantastisch. Also die Natur bietet einfach Schauspiele, und das ist natürlich ein tolles Privileg da. Also ich mache das ja so als absoluter Passion heraus, und es ist einfach großartig, was man dort erlebt.
Das heißt, Sie konnten trotz dieser ganzen Belastung das genießen?
Ja, absolut. Also sonst würde ich das auch nicht machen. Also das ist, also ich würde jetzt übertreiben, wenn ich sage, dass ich 18 Stunden und 14 Minuten puren Genusses hatte. Ja, da sind natürlich auch mal Phasen dabei, da tun dann mal die Knochen weh. Oder
so ab der zweiten oder dritten Stunde, ne?
Ja, oder dann halt mit der Kälte oder mit den Quallen, die pieksen einen natürlich dann auch. Aber das gehört einfach dazu. Und ich bin aber insgesamt und unterm Strich mehr als gerne da draußen. Also ich liebe wirklich das Meer, die Meere und das... Ja, das ist einfach meine Passion.
Sie haben es schon gesagt, die Nordsee gilt ja als sehr gefährlich. Man sagt auch, Nordsee ist Mordsee. Was haben Sie denn jetzt über die Nordsee noch erfahren? Sie wollten ja unbedingt die Nordsee noch besser kennenlernen. Was haben Sie da erfahren, was Sie vorher noch nicht gewusst haben?
Ja, zum Beispiel halt eben diese Biolumineszenz, von der ich gerade erzählt habe, in der Nacht. Das war natürlich etwas, das habe ich dann zwar in dem Zuge der Vorbereitung dann gehört davon, aber natürlich auch nicht erlebt. Weil dann natürlich, wenn man dann weit draußen schwimmt, wie klar das Wasser ist und die Tiere, da kommen die Kegelrobben nah vorbei und so Makrelenschwarm und so weiter. Das ist einfach, das war toll. Also mir hat es richtig gut gefallen. Wir haben natürlich auch, ja, das ist ja immer so ein Übel, was ich ja als Meeresbotschafter auch irgendwie, wovon ich berichte, aber wir haben natürlich auch Müll gefunden und konnten noch ein bisschen Müll mitnehmen und sofort bergen und an Bord des Bootes nehmen. Aber insgesamt war es ein tolles Erlebnis und ja, das war einfach für mich, deswegen schreibe ich auch gerade mein zweites Buch nach den Ocean Seven, jetzt nur über dieses Abenteuer in Helgoland, weil man natürlich die Nordsee aus dieser direktesten aller Perspektiven erlebt und dafür bin ich sehr dankbar und noch schön, wenn man das jetzt teilen kann mit anderen Menschen.
Der November, der kalte Monat, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir jetzt lange dicke Jacken anziehen müssen. Sie sind nur in Badehose geschwommen bei 15 Grad Wassertemperatur. Wie stellen Sie sich auf diese Kälte ein?
Ja, das ist neben aller Körperlichkeit, also man muss sich natürlich daran trainieren, daran gewöhnen, an eben ein kaltes Wasser, den Körper daran gewöhnen. Aber es ist in erster Linie wirklich eine Kopfsache. Es ist eine Kopfsache, diese Komfortzone, so nenne ich das immer, in der wir ja alle leben, mit immer verfügbarer, warmer Kleidung, mit ja, eben warmem Wasser beim Duschen, beim Waschen und so weiter, das ganz bewusst und selbstbestimmt mal zu verlassen und sich mal dorthin zu bringen, weil ich bin der Überzeugung, dass Menschen vor 100, 150, 200 Jahren, die waren einfach aus anderem Holz geschnitzt, ja, und die waren natürlich aus der Not heraus einfach an ganz andere Sachen gewöhnt und entsprechend abgehärtet. Und wir sind, und ich sage bewusst wir, ich schließe mich da ein, wir sind einfach hier alle total verweichlicht. Und da mal wirklich mal das Zepter in die Hand zu nehmen und sich mal wieder auf das Wesentliche zu besinnen und solche Dinge wie Kälte auch mal zuzulassen, ist einfach eine tolle Erfahrung. Das kann ich jedem nur mitgeben.
Die Abhärtung, fängt die mit der kalten Dusche an?
Ja, genau, zum Beispiel. Also weil ich ja jetzt auch als Paderborner hier nicht direkt am Meer lebe, muss man sich natürlich angucken, was kann man denn hier für Möglichkeiten, was hat man denn hier, was man halt für sein Vorhaben entsprechend nutzen kann. Und dazu gehört einfach, dass man morgens die Dusche einfach auf kalt dreht und nicht nur die Beine ein bisschen abbraust, sondern man das richtig über den Kopf laufen lässt, ein paar Minuten. Ja, tut am Anfang weh, man gewöhnt sich auch nie so wirklich dran, also ich mache das ja schon seit Jahren. Es bleibt einfach immer kalt, aber es ist einfach eine tolle Erfahrung. Kann jeder ausprobieren. Gleich morgen früh können Sie alle loslegen.
Raus aus der Komfortzone. André Wirsig, ganz herzlichen Dank. Der Extremschwimmer, der erste Mensch, der von St. Peter-Ording bis nach Helgoland geschwommen ist vor ein paar Wochen. Zu spät eingeschaltet und nicht alles mitbekommen? Sie finden unsere Sendung auch als Podcast HR2 Kultur, der Tag, wieder den November Blues, so heißt unsere heutige Ausgabe. Wilhelm Busch betrachtet den Herbst natürlich mit einem Augenzwinkern.
Wilhelm Busch, im Herbst. Der schöne Sommer ging von hinnen, der Herbst, der Reiche, zog ins Land. Nun weben all die guten Spinnen so manches feine Festgewand. Sie weben zu des Tages Feier mit kunstgeübtem Hinterbein ganz allerliebste Elfenschleier als Schmuck für Wiese, Flur und Hain. Ja, tausend Silberfäden geben dem Winde sie zum leichten Spiel. Die ziehen sanft dahin und schweben ans unbewusst bestimmte Ziel. Sie ziehen in das Wunderländchen, wo Liebe scheu im Anbeginn und leis verknüpft ein zartes Bändchen den Schäfer mit der Schäferin.
Wieder den November Blues. Auf jeden Fall hat man in der dunklen Jahreszeit an langen Abenden gute Gelegenheit, ein Buch zur Hand zu nehmen. Wie der November in der Literatur wegkommt, darüber spreche ich mit dem Literatur- und Medienwissenschaftler Professor Jochen Höritsch. Schönen guten Abend, Herr Höritsch.
Guten Abend, Frank.
Wir haben Gedichte gehört, Rilkes berühmten Herbsttag natürlich, mit der oft zitierten Zeile, wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben. Und ich habe vorhin gesagt, dass ich das nicht als wirklich trauriges Gedicht empfinde. Wie geht's Ihnen damit?
Nun, wenn ich mich von Literatur ermutigen lasse, könnte man fast zu der Schlussfolgerung kommen, es gibt keinen besseren Monat als den November. Das gilt allerdings erst beim zweiten, dritten Lesen, denn nichts ist leichter als Lyrik zu finden, die den Mai preist, Goethe oder den Hochsommer, Ben, einsamer nie als im August. Aber den November großartig zu finden, reizt natürlich die Dichter, weil er im Prinzip abgewertet wird. Wir haben ja ein Oktoberfest, aber kein Novemberfest. November ist der Monat der Toten. Und den dann aufzuwerten, das ist ja eine große literarische Kunst.
Das heißt, der November ist literarisch eher unproduktiv gewesen?
Ja, er hat ein schlechtes Image. Mir ist aufgefallen beim Blättern eine schöne Formulierung bei Fontane in dem wunderbaren Roman Unwiederbringlich. Ich habe mir das aufgeschrieben und zitiere es. Die schönen Tage, die seinem Ruf zum Trotz fast den ganzen November über angedauert hatten. Und dann haben die beiden unwiederbringlich schöne, beglückende Liebeserfahrungen nicht im Mai und nicht in der Stunde des Pan, sondern eben im November. Das ist dann wirklich die reizvolle Aufgabe, zu so einer Umwertung zu kommen, so wie Hölderlin etwa den Frühling umgewertet hat. Der Frühling droht, heißt es bei Hölderlin. Wunderbar. So kann man umgekehrt eben dran arbeiten, den November nicht bloß den Toten zu überlassen.
Der November droht ja eben dann auch mit dieser langen, dunklen Phase, die wir überstehen müssen. Ist Fontane allein mit seiner Novemberliebe?
Nein, es sind nicht sehr viele, die den November preisen. Üblich ist natürlich, ihn als den depressiven, den kalten, den dunklen Monat zu nehmen, der nach dem goldenen Oktober kommt. Aber wir haben doch Ansätze dazu. Also um einfach nur ein bisschen Name-Dropping zu machen, Günther Eich, Novemberlandschaft macht das. Ricarda Huch macht das sehr verhalten auch. Eigentlich ist die noch klischeebehaftet. Aber es gibt Ansätze, dass ihre Novemberdepression eben aufgehellt wird. Bald wird Weihnachten, bald wird das Fest des Lichts kommen. Der Totenmonat November wird von der Geburt des göttlichen Kindes, das uns alle erlöst, im hellen, verschneiten Dezember abgelöst werden. Also das sind solche Momente. Und natürlich wieder Gottfried Benn, Astern, schwelende Tage, alte Beschwörung, Bann. Die Götter halten die Waage noch eine schwebende Stunde an. Das ist wunderbar. Dann ist der November die Zwischenzeit, wo man nicht drauf gepolt ist, so positiv eingestellt zu sein wie im goldenen Herbst. Aber man hat sozusagen die Dunkelheit, um zu sich selbst zu kommen. Die Außenwelt lenkt einen nicht mehr ab. Man wird mit sich selbst beschäftigt und findet sich auf einmal selbst interessant.
Und das Gedenken an die Toten, das ist ja literarisch gesehen auch eine sehr produktive Angelegenheit. Da kann man ja viel nachdenken, auch über das ganze Dasein auf dieser Welt.
Ja, der große Vorteil ist ja, wenn wir aller Heiligen und aller Seelen begehen oder wenn die Dichter der Toten gedenken, dass man das immer aus der Position des Lebenden macht. Man sagt, ich werde irgendwann mal gelebt haben, aber im Augenblick lebe ich noch, die Toten sprechen nicht mehr. Aber kommt, reden wir zusammen, wer redet, ist nicht tot, ich rede noch. Der November ist nicht nur das Fest der Toten, sondern eben dadurch auch das Fest der Überlebenden. Mhm. Etwa bei Goethe in den Wahlverwandtschaften, die Zeit der Astern waren gekommen, Eduard und Ottilie werden bald sterben. Aber nicht alle in den Wahlverwandtschaften sterben, einige leben weiter.
Von der Möglichkeit, lange Briefe zu schreiben zum Beispiel, haben wir auch gehört in diesen Herbstgedichten. Das ist ja auch sehr positiv, auch wenn es jetzt in unseren Zeiten eher lange E-Mails werden. Ne?
Ja, Scripta manet, verba volant, das Geschriebene bleibt, wer spricht nicht, der bleibt nicht. Wer Briefe schreibt, macht ja immer schon einen Pakt mit der Unendlichkeit. Auch wenn ich tot sein werde, wenn ich gelebt haben werde, werden meine schriftlichen Zeugnisse noch bleiben. Das ist ein ganz großes Versprechen, das gerade mit dem November häufig verbunden ist. Denn November ist insofern eigentlich der große Monat der Schrift. Das macht übrigens, kleiner Geheimtipp, ich bin offen gestanden auch erst heute beim Recherchieren draufgekommen, Ludwig Tieck, der Romantiker, sehr schön deutlich, in einer Novelle, die den Titel hat, der 15. November, also genau in der Mitte November, große Flut in Amsterdam, wird ein als verrückt geltender Kapitänssohn die ganz große Rettungsfigur. Die bringt Licht in das Dunkel aller derer, die um ihr Leben bangen, weil er so eine Art Arche Noah gebaut hat.
Der Herbst ist auch Lesezeit. Wir haben es auch in dem Gedicht von Georg Britting vorhin gehört. Ein Krug mit Wein ist vor dich hingestellt. Daneben liegt ein Buch, hat er geschrieben. Was willst du mehr? Lesezeit November. Haben Sie einen Buchtipp für ein graues Novemberwochenende? Vielleicht ein Buch, das einen in ganz andere Welten führt, sodass man nicht an Grau und Dunkel denkt, sondern völlig gefesselt ist von der Geschichte?
Ja, neben dem schon genannten Tieck und dem schon genannten Goethe, Wahlverwandtschaften, denke ich, dass Fontane eben der große Autor des November ist. Und das wird gerade auch im
Stechlin in dem Altersroman deutlich. Im November herrscht noch keine Weihnachtshektik, da kann man noch Leute einladen. Es ist eigentlich der Monat, in dem man eben mit Wein, mit Büchern und guten Gesprächen, warum nicht auch mal mit einer Liebesstunde im November, das muss nicht immer im Frühling oder im Hochsommer sein, sein Leben eigentlich ganz angenehm gestalten kann.
Herr Professor Hörisch, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzungen, die literarischen Ausflüge in den November. Wieder den November-Blues. Wir haben es gehört, der November ist ein vernachlässigter Monat, so zwischen dem goldenen Oktober und der Vorfreude auf Weihnachten. Wir haben ihm eine ganze Sendung gewidmet, in der wir uns fit gemacht haben gegen Kälte und schlechte Laune. Eine Thermoskanne voller Kartoffelsuppe und dann raus zu einem Spaziergang durch Wind und Wetter. Sie werden den November lieben. Mein Name ist Doris Renk und wenn Sie Herbstgedichte suchen, gehen Sie doch zum Kiosk Kübler. Da bekommen Sie alles, wie der Stammkunde Herr Schlunz. Erinnern Sie sich?
Oh, Frau Kübler, wo ist denn Ihr Mann?
Der Werner ist nicht da, Herr Schlunz, gell, Werner?
Na?
Und Herr Schlunz, jetzt trauen Sie sich nicht bei mir, den Playboy zu verlangen.
Ach, ich bin heute nicht in der Stimmung. Haben Sie auch traurige Herbstgedichte?
Werner?
Inge?
Habe mir traurige Herbstgedichte.
Na, nur lustige Limericks.
Nehmen Sie doch einen Limerick.
Nee, ich trinke doch nicht mehr. Haben Sie wirklich keine Herbstgedichte?
Warte Sie, ich habe noch ein selbstgedichtetes in der Schublade.
Ach ja, darf ich's mal hören?
Hören Sie zu. Der Herbst ist da, die graue Zeit, das mahnt mich an Vergänglichkeit. Bald ist es auch mit dir vorbei, denn alles hat ein End. Nur die Wurst hat zwei.
Ach, ist das traurig. Ist das schön, mein
Macht
Gott.
7,50. Soll ich sie in einpacken?
Ja, und dann bitte doch noch den Playboy. Den soll ich mitbringen, ja, für einen guten Freund.